Kurzer Hinweis. Dieses Podcast-Projekt ist im Rahmen eines studentischen Seminars entstanden. Die Inhalte beruhen auf einer wissenschaftlichen Literaturrecherche, können aber nicht den gesamten Forschungsstand zum Thema wiedergeben. Viel Spaß beim Hören.
Also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber mich erinnert der Prüfungsstress so immer an die Zeit nach der Schule, wenn man so viele Hausaufgaben noch auf hatte.
Ja, das war bei mir auch so viel.
Ja, bei mir auch. Ich hatte auch echt immer super viele Hausaufgaben noch nach der Schule zu machen.
Echt? Also bei mir hielt sich das mit den Hausaufgaben echt in Grenzen.
Krass, okay. Warst du irgendwie auf einer besonderen Schule?
Ich war auf einer Privatschule.
Ach so.
Hattest du dann auch so das Gefühl, dass ihr ein besseres Verhältnis zu den Lehrerinnen dort hattet?
Ich denke schon, dass wir ein besseres Schüler-Lehrer-Verhältnis hatten.
Und wenn du auf einer Privatschule warst, hast du dann auch das Gefühl gehabt, dass du dadurch besser gelernt hast?
Ich denke schon, dass ich dadurch besser gelernt habe, aber so genau kann ich das auch nicht vergleichen.
Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, ob wir diese Eindrücke, die wir hier jetzt gewonnen haben aus unserem kleinen Gespräch, auch so empirisch belegen können.
Nee, das können wir nicht, denn das ist ein klassischer Bildungsmythos, dass Privatschulen besser sind als öffentliche Schulen.
Genau, und mit diesem Bildungsmythos beschäftigen wir uns heute. Ich bin Emma.
Ich bin Vivian.
Ich bin Charlotte.
Und ich bin Anna.
So, als erstes wollen wir mal kurz sagen, an was man diesen Mythos überhaupt festmachen kann.
Ja, man kann den an unterschiedlichen Sachen festmachen. Man könnte den unter anderem an der Zufriedenheit der Kinder, der Eltern und der LehrerInnen an den Privatschulen festmachen. Man kann ihn aber auch an strukturellen Unterschieden oder an Kompetenzunterschieden festmachen. Und genau auf diese Kompetenzunterschiede und die strukturellen Unterschiede wollen wir uns heute fokussieren.
Genau. Also wir geben euch erstmal ein paar generelle Fakten und dann klären wir eben den Mythos anhand der eben genannten Punkte auf. Dann gehen wir ein bisschen auf Konsequenzen, negative Konsequenzen von Privatschulen ein und dann ziehen wir nochmal ein kurzes Fazit.
Genau, und jetzt kommen die Hard Facts.
Nach Angabe des Statistischen Bundesamtes gab es im Schuljahr 2020 und 2021 genau 5.855 Privatschulen in Deutschland. Das macht ca. 14% aller allgemeinbildenden und beruflichen Schulen aus. 1 Million SchülerInnen besuchen derzeit eine Privatschule, doch das war nicht immer so.
Genau, denn die Anzahl der PrivatschülerInnen ist in den letzten 24 Jahren stark gewachsen. 1992 waren nur knapp 1% aller Schüler in Ostdeutschland Privatschüler. 2016 sind es schon knapp 10% gewesen. Auch im Westen Deutschlands ist dieser Wert um fast 3% gestiegen.
Aber wodurch unterscheiden sich denn jetzt eigentlich Privatschulen und öffentliche Schulen so genau?
Also anders als die öffentlichen Schulen werden die privaten Schulen nicht vom Staat geleitet, sondern gehören einem privaten Träger an. Dies können Verbände, Stiftungen, aber auch Einzelpersonen sein, vermehrt mit einem katholischen oder evangelischen Hintergrund. Auch anhand der Schülerschaft unterscheiden sich die Privatschulen von den öffentlichen Schulen. Beispielsweise ist der Mädchen-Jungen-Anteil auf Privatschulen immer relativ gleich. Es gibt weniger Schülerinnen mit Migrationshintergrund und oftmals ist auch der sozioökonomische Hintergrund der Privatschüler besser. Außerdem haben Privatschulen meistens kleinere Klassen. Die Privatschulen unterteilen sich allerdings nochmal in die Ersatz- und Ergänzungsschulen. Die Ersatzschulen ersetzen die öffentlichen Schulen, also sie sind denen gleichwertig, erfüllen dieselben Vorgaben und bieten die Möglichkeit, einen staatlich anerkannten Schulabschluss zu erhalten. Währenddessen die Ergänzungsschulen weder die Teilzeit- noch die Vollzeitschulpflicht erfüllen und nur die ergänzenden Unterrichtsinhalte anbieten.
Ah, okay. Aber was ich mich so frage, ist natürlich auch, was motiviert denn eigentlich Eltern, ihre Kinder so auf Privatschulen zu schicken?
Da können wir zwei Punkte nennen, die besonders wichtig sind. Einmal die kulturelle Passung. Das heißt, dass Eltern ihre Kinder an eine Schule schicken wollen, die eine bestmögliche kulturelle Angleichung haben zwischen dem Habitus, den das Kind in der Familie erwirbt oder noch erwerben wird, und dem Habitus, den das Kind auch eben durch die Sozialisation in der Schule ausbilden wird. Und die Eltern sind eben davon überzeugt, dass eine Privatschule eine höhere Nähe zu ihren familiären Erziehungs- und Wertevorstellungen bietet. Kinder auf privaten Schulen kommen meist aus ähnlichen sozialen Milieus und aus vergleichbaren Familienhintergründen, haben ähnlichen sozioökonomischen Status und dadurch wirkt so eine Privatschule auch ein bisschen als Abgrenzungsfunktion von anderen sozialen Milieus und die Eltern sehen das vielleicht auch ein bisschen als Statuserhalt. Der zweite Punkt ist eine Anlehnung an die Rational Choice Theorie. Das ist so nach dem Prinzip der Kosten-Nutzen-Abwägung und die Eltern sind eben davon überzeugt, wie eben schon gesagt, dass eine Privatschule die besten Lernvoraussetzungen bietet und die höchsten Bildungschancen. Und diese positiven Aspekte wiegen eben höher als die Kosten, die durch eine Privatschule entstehen.
Ja, das war es dann jetzt auf jeden Fall erstmal mit den Hard Facts. Und jetzt wollen wir auf die strukturellen Unterschiede eingehen und auf die Kompetenzunterschiede und mit diesen den Mythos dann widerlegen.
Genau, denn das Schulwesen in Deutschland ist seit vielen Jahrzehnten gesetzlich geregelt. Bereits 1849 finden wir im Paragraph 52 der Reichsverfassung ein Gesetz, welches besagt, dass, Zitat, das Unterrichts- und Erziehungswesen unter der Oberaufsicht des Staates steht. Auch heute ist das Schulwesen im Grundgesetz geregelt. Hier schreibt der Artikel 7 Absatz 1, das Zitat, das gesamte Schulwesen unter der Aufsicht des Staates steht und im Absatz 4, das Zitat, private Schulen staatlich anerkannt werden müssen. Was schätzt ihr denn eigentlich, wie viel Geld Eltern für die gesamte Schullaufbahn ihres Kindes auf einer Privatschule ausgeben?
Boah, schwere Frage. Ja, also ich würde mal so schätzen, vielleicht so 30.000 oder so.
Echt? Oh, ich hätte jetzt nicht so viel gedacht. Vielleicht irgendwie 8.000?
Na, es ist so in etwa die Mitte. Eltern geben im Schnitt 20.000 Euro für die gesamte Schullaufbahn ihrer Kinder auf einer Privatschule aus. Pro Jahr sind es also 1.920 Euro pro Kind. Die Gesamtkosten betragen aber rund 7.400 Euro pro Kind pro Schuljahr. Diese restliche Summe wird von den Spenden oder von den Ländern finanziert. Hier muss man nämlich anmerken, dass die Privatschulen in Deutschland nur zu 26% aus Geldern des Schulgeldes, Spenden oder privaten Mitteln finanziert werden. Die anderen 64% stammen aus Förderungen vom Staat und den einzelnen Ländern. Das durchschnittliche Schulgeld pro Kind pro Monat beträgt an deutschen Privatschulen ca. 160 Euro. Jedoch dürfen Privatschulen auch mehr Geld verlangen.
Können Privatschulen denn eigentlich ihren Lehrplan selbst bestimmen, wenn sie nicht vom Staat geleitet werden?
Nee, das geht auf keinen Fall, denn Privatschulen müssen immer das gleiche Niveau wie öffentliche Schulen haben. Sie müssen alle den gleichen Lehrplan einhalten und auch die Lehrer müssen die gleiche akademische Ausbildung vorweisen. Hierzu kann man aber sagen, dass Lehrer an Privatschulen, anders als an öffentlichen Schulen, Angestellte der Schulen und nicht des Landes oder des Staates sind. Als Fazit kann man hier sagen, dass Privatschulen anhand ihrer Struktur rein faktisch gar nicht besser sein können als öffentliche Schulen.
Genau. Aber was trotzdem auch Konsens der Forschung ist, dass Privatschulen höheren Autonomiegrad bezüglich Personalauswahl, Mittelbeschaffung sowie Auswahl der Schülerschaft haben. Heißt, Privatschulen können sich einfach ein bisschen freier aussuchen, wen sie gerne unterrichten wollen und welche LehrerInnen sie gerne einstellen wollen. Das war's jetzt zu den strukturellen Unterschieden und jetzt kommen wir zu Kompetenzunterschieden und dem Forschungsstand.
Genau, also erstmal zum Forschungsstand. Da ist das Thema der Leistungsunterschiede zwischen Privatschulen und staatlichen Schulen eher gering. Also das kann halt an unterschiedlichen Gründen liegen, dass der Forschungsstand so gering ist. Zum Beispiel daran, dass es unterschiedliche Schulsysteme in den verschiedenen Bundesländern gibt. Dadurch halt auch, dass es Variablen und Faktoren gibt der SchülerInnen, die diese Leistungsunterschiede hervorrufen können. Und ein weiterer Aspekt ist auch, dass die Corona-Pandemie in den letzten 2 Jahren so ein bisschen verhindert hat, dass die Forschung vorankommen konnte. Und das sind alles so ein paar Variablen, die halt verhindern können oder erschweren, dass die Forschung so richtig, schnell voranschreiten kann. Und im Allgemeinen wird auf jeden Fall in der Forschung zu diesem Themenbereich oft das Propensity-Score-Matching-Verfahren verwendet. Dabei werden dann so statistische Zwillingspaare gebildet, die möglichst ähnliche Hintergrundmerkmale haben, damit eben die Gruppen zwischen den unterschiedlichen Schulen, also zwischen Privatschulen und öffentlichen, so angeglichen werden können. Und schon die Untersuchung der ersten PISA-Studie aus 2001 hat gezeigt, dass es eher ein uneinheitliches Bild mit wenigen signifikanten Ergebnissen gab. Also es kommt oft vor, dass sowohl SchülerInnen von Privatschulen als auch SchülerInnen von öffentlichen Schulen Leistungsvorteile aufweisen. Und jetzt möchten wir erstmal auf eine spezifische Studie eingehen, und zwar auf die Studie von Hoffmann und Kollegen aus dem Jahr 2019. Die haben da eine Sekundäranalyse der Daten aus 2015 und 16 des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen gemacht. Und die ForscherInnen haben sich in der Studie mit der Forschungsfrage 1 beschäftigt und dort untersucht, welche Kompetenzunterschiede zwischen SchülerInnen der Privatschulen und der öffentlichen Schulen sich so finden lassen.
Und was ist da jetzt rausgekommen? Also ist es überhaupt so, dass SchülerInnen auf Privatschulen bessere Leistungen erbringen?
Ja, also die Ergebnisse der Forschungsfrage 1 zeigen, dass vor allem an Grundschulen und an nicht-gymnasialen Schulen die Leistungsvorteile an Privatschulen bestehen. In Gymnasien ist es allerdings anders. Da bestehen für Privatschulen eher nur Vorteile im Bereich Deutsch beim Lesen und Zuhören. Ansonsten sind sich da die Gymnasien, so Privatschulen und öffentliche Schulen, recht ähnlich.
Okay.
Und woran liegt es, dass diese Kompetenzunterschiede bestehen?
Ja, also damit haben sich die Forscher in der Studie in Teil 2 beschäftigt und haben hier so Kontrollvariablen festgelegt, wie zum Beispiel kognitive Grundfähigkeiten, den soziokulturellen Hintergrund und Migrationshintergrund. Und sie haben zudem das, wie vorhin schon angesprochene, Propensity-Score-Matching-Verfahren verwendet, um diese Variablen eben zu berücksichtigen und so eine Balance zwischen den Gruppen herzustellen.
Genau, in der Forschungsfrage 2 wurde nämlich untersucht, wie sich die Kompetenzen der SchülerInnen verhalten, wenn ihre Hintergrundmerkmale berücksichtigt werden. Auffällig hierbei war, dass Privatschulen im Hörverstehen besser abschneiden als SchülerInnen an öffentlichen Schulen. In Forschungsfrage 3 wurden dann die individuellen Schülermerkmale und die Klassenzusammensetzung berücksichtigt. Dort schneiden öffentliche Schulen in manchen Bereichen besser ab als Privatschulen. Also kann man sagen, dass je mehr kontrolliert wird, umso weniger groß sind dann auch die Kompetenzunterschiede.
Ach so, okay. Aber was genau hat denn Einfluss auf diese Kompetenzunterschiede?
Also wie wir schon gehört haben, eben wurde in Forschungsfrage 2 und 3 wurden ja Kontrollvariablen berücksichtigt. Und die kann man so ein bisschen in zwei Punkte zusammenfassen. Einmal familiäre Hintergründe. Und da ist es eben so, dass SchülerInnen auf Privatschulen meist sehr ähnliche, gute individuelle Lernvoraussetzungen haben. Sie kommen aus bildungsnahen Familien, aus Familien mit hohem sozioökonomischen Status. Und die Eltern haben meistens auch ein sehr hohes Bildungsbewusstsein und geben das ihren Kindern weiter, was dann bei den Kindern und generell in der Familie zu einer sehr hohen Bildungsaspiration führt. Das heißt, dass alle einen sehr hohen Abschluss anstreben und alle irgendwie da zusammenarbeiten, damit dieser hohe Bildungsstatus oder Bildungsstand erreicht werden kann. Und um das zu erreichen, gibt es eben auch ein hohes Parental Involvement. Heißt, die Eltern sind sehr involviert in der Bildung der Kinder und helfen den Kindern sehr viel von zu Hause aus und ermöglichen ihnen auch außerschulische Bildungsangebote, um nochmal ihre Bildungschancen eben zu erhöhen. Ein zweiter Punkt, den man hier ansprechen muss, ist die Zusammensetzung der Schülerschaft. Wie eben schon gesagt, kommen Kinder auf Privatschulen meist aus ähnlichen sozialen Milieus und haben ähnlich gute individuelle Lernvoraussetzungen. Und das wirkt sich auf die Kompetenzentwicklung der SchülerInnen aus. Wenn die Lernmotivation und die Bildungsaspiration in der Gruppe hoch ist und das bei einem großen Anteil in einer Klasse zum Beispiel in der Schule so der Fall ist, dann wirkt sich diese Lerneinstellung der paar SchülerInnen positiv auf das gesamte Lernmilieu aus. Heißt, wenn ein paar irgendwie mehr Lust haben und mehr Motivation haben zu lernen, wirkt sich das auf andere positiv aus und die decken sich quasi mit ihrer Lust und Motivation so ein bisschen an. Was eben auch der Fall ist, was durch die Zusammensetzung der Schülerschaft entsteht, ist, dass LehrerInnen ihren Unterricht an die Kompetenzerwartung der Klasse anpassen. Und weil auch bei vielen LehrerInnen noch stereotype Vorstellungen wirksam sind, erwarten die eben bei Privatschulen oft eine deutlich höhere Kompetenz und richten dann ihren Unterricht danach aus, also machen den Unterricht so ein bisschen anspruchsvoller. Genau, also als Fazit kann man hier jetzt ziehen, dass Kompetenzunterschiede zwischen Privatschulen und öffentlichen Schulen auf jeden Fall nicht wegen den Privatschulen an sich bestehen, sondern zurückzuführen sind auf erstens die individuellen familiären Hintergründe der SchülerInnen auf Privatschulen und zweitens auf die Zusammensetzung der Schülerschaft. Also kann man auch hier sagen, dass Privatschulen nicht besser sind als öffentliche Schulen.
Okay, aber wenn doch dieser Forschungsstand das schon alles zeigt, warum besteht denn dann dieser Bildungsmythos überhaupt?
Ja, der Mythos besteht halt trotzdem noch, weil es ja immer noch Quellen gibt, die so auf den ersten Blick und ohne die Kontrolle dieser ganzen Variablen eben zeigen, dass es doch Kompetenzunterschiede dann gibt. Genau.
Ja, und außerdem gibt es nur eine schmale Basis an empirischen Befunden zur relativen Leistungswirksamkeit. Und vor der PISA-Studie gab es gar keine belastbaren Studien.
Ja, und der Mythos zeigt sich ja auch teilweise daran, wie wir vorhin schon gesagt haben, dass immer mehr SchülerInnen auf Privatschulen gehen und dass so auch die Nachfrage auch durch die Eltern viel höher ist, dass die Kinder einen Platz an der Privatschule bekommen. Und es zeigt ja dann auch, dass diese Eltern und Kinder möglicherweise so an den Mythos glauben. Also es kann natürlich auch andere Gründe geben, warum Eltern ihre Kinder auf Privatschulen schicken, wie Emma vorhin schon erklärt hatte.
Okay, also wie ich das jetzt verstehe, ist es schlecht, wenn Privatschulen weiter wachsen? Also beziehungsweise, warum ist es so wichtig, dass wir diesen Bildungsmythos aufdecken?
Genau, also Privatschulen führen nämlich dazu oder tragen dazu bei, dass es eine soziale Segregation gibt. Wie wir anfangs schon gehört haben, kosten Privatschulen ja sehr viel Geld und es können sich halt eben nur privilegierte Familien leisten. Und oft sind auch Familien aus anderen sozialen Milieus so ein bisschen abgeschreckt von der Bubble rund um die Privatschule und haben vielleicht auch Angst, dass sie ihrem Kind eben nicht das gleiche Leben ermöglichen können, wie es viele Kinder an Privatschulen haben. Und da ja eben Kinder auf Privatschulen aus ähnlichen sozialen Milieus kommen, aus ähnlichen oder einen ähnlichen sozioökonomischen Status haben, trägt die Privatschule eben einfach dazu bei, dass diese Schullandschaft segregiert wird, dass nicht mehr alle SchülerInnen und Kinder zusammen aufwachsen und lernen können und das unabhängig von ihrem familiären Hintergrund beziehungsweise ihrem ökonomischen Status. Und das ist eben ein großes Problem. Man kann jetzt aber auch nicht diese Segregation in der Schullandschaft allein auf Privatschulen schieben. Also da gibt's noch super viele andere Faktoren, die damit reinspielen. Und unter anderem sind auch Gymnasien schon Teil schuld oder haben auch schon ihre Anteil an dieser Segregation.
Oh, okay, krass, das klingt echt spannend.
Ja, genau. Und was kann man tun, um die Verbreitung dieses Mythos zu stoppen?
Also da gab es einen Versuch in Rheinland-Pfalz und da wurde mit einem Sonderungsverbot das Schulgeld nach dem Einkommen der Eltern gestaffelt.
Okay, das ist ja eigentlich ein ganz interessanter Ansatz.
Ja.
Ja, und was die Forschung betrifft, ist es halt so, dass das Verhältnis zwischen Privatschulen und öffentlichen Schulen jetzt nicht so gut ist. Also es gibt viel weniger Privatschulen als öffentliche Schulen, die so in diesen Vergleichsstudien dann genutzt werden. Und deswegen ist es halt oft nicht so ausgeglichen. Und umso wichtiger ist es halt auch, dass man mehr Forschung macht und weitere unterschiedliche Variablen halt auch berücksichtigt, wie zum Beispiel die technische Ausstattung der unterschiedlichen Schulen und noch andere.
Ein super wichtiger Punkt, um den Mythos zu stoppen, ist aber auch die Aufklärung darüber, dass Privatschulen eben nicht besser sind als öffentliche Schulen. Und dazu wollen wir mit unserem Podcast auch beitragen und euch ein paar wissenschaftliche Fakten mit an die Hand geben, mit denen ihr dann vielleicht in eurer nächsten Diskussion überzeugen könnt und andere davon überzeugen könnt, dass eben Privatschulen nicht besser sind als öffentliche Schulen und dass das Ganze ein Mythos ist.
Also ziehe ich mal das Fazit, dass es kaum beziehungsweise keine strukturellen Unterschiede der Privatschulen und der öffentlichen Schulen gibt und die bestehenden Leistungsunterschiede nicht auf die Privatschulen an sich zurückzuführen sind, sondern auf den sozioökonomischen Hintergrund der SchülerInnen und die Klassenzusammensetzung.
Ja, also man kann ganz klar sagen, es handelt sich um einen Mythos. Privatschulen sind nicht besser als öffentliche Schulen.
Ich hab's euch doch gleich gesagt.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, könnt ihr uns ganz einfach unterstützen. Ihr könnt sie auf Social Media teilen und sie euren Freunden und Bekannten empfehlen. Vielen Dank dafür. Eure Besserwisser.